wahrscheinlich den Steg auch problemlos selber finanzieren können, aber sie hat das über Jahre oder Jahrzehnte nicht getan. Und das ist der springende Punkt, denke ich, dass eben die politischen oder auch administrativen oder auch sonstigen Dinge nicht immer so zielgerichtet, so pragmatisch, so nahe an den Menschen, an der Gesellschaft, an den Bedürfnissen, an der Stadt entlang verlaufen oder auf sie zugespitzt sind, wie es eigentlich sinnvoll und notwendig wäre. Und ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem bereits 9. Raumplanungssymposium von Orte Architekturnetzwerk Niederösterreich. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse auch dieses Mal. Und wir wollen eben auch immer wieder in diesem Nachmittag über die Grenzen nicht nur Niederösterreichs, sondern auch Österreichs hinausschauen und schauen, was ist denn dort anders oder vielleicht sogar besser, was können wir von dort lernen. Und wenn wir bei den Niederlanden noch kurz bleiben, dort ist es so, dass Bürgerinitiativen per se nicht als Verhinderer, als Querulanten, als Störenfriede oder kleine Kieselsteine im Räderwerk gesehen werden, sondern eine Wertschätzung unter anderem auch dadurch erfahren, dass sie Förderungen bekommen. Also wenn sich Bürger zusammenschließen und für ein bestimmtes Thema engagieren oder auch gegen ein bestimmtes Thema engagieren, das ist oft nur eine Frage der Sichtweise, ob es proaktiv oder gegen etwas gerichtet ist, dann gibt es dort öffentliches Geld auch, um diese Arbeit zu unterstützen. In Dänemark schließen sich Bürger zu Gruppen zusammen, um zu Themen, zu Missständen, zu Anliegen aus ihrem Lebensumfeld gemeinsam mit Experten Positionen zu erarbeiten, Lösungen zu erarbeiten und richten sich dann durchaus auch mit öffentliches Arbeiten, mit professioneller und so weiter an die Regierenden, um ihre, eben damit auch schon mit gewisser öffentlicher Erwartung oder öffentlichem Druck, um ihre Anliegen dort zu positionieren und auch mit durchaus Erfolg durchzubringen. Das ist so eine Art außerparlamentarische, planungspolitische Tätigkeit, die dänische Bürger mit sehr viel Engagement erbringen. In vielen deutschen Städten ist es möglich, dass durch Bürgerbegehren kommunalpolitische Beschlüsse aufgehoben werden. Das ist fix in der quasi im politischen Spiel vorgesehen und auch das finde ich eine sehr schöne Ermächtigung der Bürger, wirklich mitzureden. Ganz zu schweigen von der Schweiz, aus zumindest österreichischer Sicht, und das begleitet eigentlich alle neuen Raumplanungssymposien, immer wieder ein Land, von dem man lernen kann. Und wahrscheinlich unvergleichlich ist dort der Grad an bürgerschaftlicher Verantwortung, an bürgerschaftlichem Selbstbewusstsein und auch Mitbestimmung. Sie können sich denken und wissen das vielleicht auch, worüber in der Schweiz Bürger und Bürgerinnen wirklich mitreden können. Also wenn es dort eine Europaspange geben sollte, dann würde darüber natürlich abgestimmt werden. Ja? Es ist das Geld der Bürger, das da hineinfließt. Es ist die Umwelt der Bürger, die dafür geopfert wird. Es würde über Alternativen zu einem großen Straßenprojekt abgestimmt werden, die Kosten transparent offengelegt werden. Also das ist eine ganz andere Kultur im Umgang zwischen Politik und Bürger, als das in vielen anderen Ländern, unter anderem auch in Österreich, der Fall ist. Planungspolitik, Planungspraxis kann, denke ich mir, schon als Spiegel einer Gesellschaft, als Spiegel einer demokratischen Kultur in einem Land gesehen werden. Und da, denke ich mir, haben wir in Österreich durchaus ein Spiegelbild, an dem wir noch arbeiten sollten. Man sollte nicht vergessen, das Wort Politik kommt ja eigentlich von der griechischen Polis, der Stadt. Und die Politika, die griechische, war die Sache, die im Grund die Stadt betrifft, also die Dinge, die die Stadt betreffen. Und auch heute noch ist Politik eigentlich definiert als Regelung der Angelegenheiten, die das Gemeinwesen betreffen. Also diese Verbindung von Stadt und Gesellschaft, von Stadt und Bürger ist eigentlich eine genuine. Genauso das lateinische Wort Civitas meint nicht nur Bürgerschaft, Bürgerrechte, sondern eben auch eine Stadt und ihr Umland. Und Civitas, Zivilgesellschaft, auch da reichen sich die beiden Begriffe die Hand bis hin zu unserer Gemeinde, die ja nicht nur sozusagen die kleinste Verwaltungseinheit in Österreich meint, sondern als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Gemeinwesen genau eben unsere Gesellschaft als Ganzes bezeichnet. Sie können uns auch Kommune nennen, auch da sind wir wieder beim Gemeinsamen, bei der Gemeinschaft. Und die Frage ist, ob Stadt oder auch in kleinerem Maßstab Ortschaften nicht ohnehin immer schon das Produkt bürgerschaftlichen Engagements, bürgerschaftlicher Aktivitäten waren. Also zumindest von den italienischen Städten, die es uns die wir aus unseren Urlaubsreisen kennen. Ich probiere es noch einmal. Zumindest in den italienischen Städten, die wir aus unseren Urlaubsreisen kennen, kennen wir das eigentlich, zumindest geschichtlich, seit der Renaissance, dass die Entwicklung der Stadt, die Schönheit der Stadt, oberstes Anliegen der Bürgerschaft war. Und im Grunde ja, ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Stadt die Summe von individuellen Bauten ist, die sich eben, wo sich eben die Verantwortung jedes einzelnen Bauherrn, jedes einzelnen Bürgers auch in einer gewissen Unterordnung, Zurückhaltung in einem, ja, einem Baustein liefern für die Entwicklung der Stadt auch ausdrückt. Öffentliche Räume sind ein Abtreten von privaten Räumen geschichtlich für gemeinschaftliche Nutzungen. Also da auch der Verzicht auf die maximale Individualität zugunsten der Gemeinschaft des Gemeinwesens. Es hat in diesen Städten kein Gartenamt gebraucht oder keine Parkbehörde oder was auch immer. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihren gemeinsamen Freiraum auch gemeinsam grün gestaltet. Es hat in diesen Städten auch keine Begegnungszonen gebraucht. Stadt ist im Grunde Begegnungszone. Und eigentlich muss man sagen, alles, was nicht Begegnungszone ist, ist eigentlich nicht Stadt. Ja? Also die Kommunikation, auch da wieder Kommune im Grunde im Wortstamm drin, ist eigentlich das, was Stadt ausmacht. Das Miteinander, das Überlagern von Nutzungen, das Aushandeln von Konflikten. Und wir kennen das im Grunde auch aus österreichischen Städten natürlich. Also sowohl was ihre Entstehung betrifft, als auch was bürgerschaftliches Engagement betrifft. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie es wissen, Salzburg in den 70er Jahren war bedroht vom Abriss historischer Bausubstanz, von der Verbauung innerstädtischer oder stadtnaher Grünzonen. Da ist durch bürgerschaftliches Engagement beides verhindert worden und eine wirkliche Trendwende auch in der Planungspolitik eingeläutet worden. Ein Bauen wieder mit der Natur, ein Bauen mit Verantwortung auch gegenüber der Baugeschichte. Wir kennen das aus der Stadterneuerung, dass die Stadterneuerungsmaßnahmen, die wirklich nachhaltig sind, die auch in der Regel am wenigsten kosten, jene sind, die von den Bürgerinnen und Bürgern initiiert, mitgetragen und zum Teil auch realisiert wurden. Generell muss man aber sagen, dass in den letzten Jahrzehnten die Identifikation der meisten Österreicher mit ihrer Stadt, mit ihrem Dorf nachgelassen hat. Dass das Engagement der meisten Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung oder auch die Verantwortung für die Entwicklung ihres unmittelbaren Lebensumfelds geringer geworden ist. Es blitzt noch manchmal auf, wenn es ans Eingemachte geht. Wenn wirklich, sage ich mal, von einer dann sich auch zunehmend von der Bevölkerung entfernt habenden Politik oder Planungsverwaltung oder auch von Investoren Projekte angestoßen werden, die ans Eingemachte gehen, wo das ureigene Interesse der Anwohner betroffen ist. Da gibt es dann noch Engagement, das ist aber dann oft konfliktträchtig und sehr von Widerstand und eigentlich unvereinbaren Gegenpositionen geprägt. Diese Beobachtung, dass auch nicht nur die Bürger sich zurückgezogen haben aus ihrer Verantwortung für die Stadt, sondern auch Politik und vielleicht auch Planung sich verabschiedet haben aus diesem Zusammenwirken, die spiegelt sich für mich auch im Gebauten wider, in der Maßstäblichkeit, in der Architektur dessen. Also das ist wahrscheinlich kein Produkt eines partizipativen Planungsprozesses, davon können Sie ausgehen. Ne? Das ist im Grunde eine Machtdemonstration der Immobilienwirtschaft oder von wem auch immer. Und man sieht es dann auch an den Schnittstellen zum sogenannten öffentlichen Raum, der auch wiederum ein ganz anderer ist, als wenn er wirklich von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit geplant worden wäre. Also Sie sehen, diese Übergangszonen sind nicht wirklich dazu angelegt, dass sie den Austausch zwischen öffentlich und privat, zwischen innen und außen fördern. Auch die Wirtschaft baut im Grunde nicht mehr für die Stadt oder auch nicht mal für sich. Im Grunde werden die großen Bürotürme unserer Städte von Immobilienspekulanten gebaut, auf Verdacht oder auf Hoffnung, dass da irgendjemand kommt, dass der dann dort einzieht und das mietet und sich das irgendwie rechnet. Ja, aber es ist nicht mehr so, dass Unternehmen traditionell repräsentative Headquarter für sich selber errichten. Also diese Verbindung und diese Verantwortung ist eigentlich in starker Auflösung begriffen. Und man sieht es dann, wenn man, also diese Bauten müssen natürlich international am Immobilienmarkt wahrnehmbar sein, was die Verankerung vor Ort betrifft, das ist untergeordnet. Also wenn Sie sich denken, dass dieses Umfeld hier des DC Towers in Wien von, sage ich mal, den Anwohnern mitentworfen worden wäre, würde er vermutlich anders aussehen, würde vermutlich nutzbarer sein oder überhaupt prinzipiell auf menschliche Nutzung hin zugeschnitten worden sein. Sie sehen, der Investor hat andere Ziele verfolgt. Der Handel, dasselbe, auch der Handel baut nicht mehr so, wie es über Jahrhunderte gemacht hat. dass das Gebäude repräsentativen Charakter hat, dass man seine Waren ausstellt über Schaufenster und so weiter, da hat sich eine massive Umkehr eigentlich ergeben, eigentlich gegen die Stadt. Ja? Also ein Kaufmann, der vor 50 Jahren noch so gebaut hätte, wäre wahrscheinlich von den Kunden boykottiert worden. Heute ist es eigentlich normal und auch da sieht man wieder die Wurstigkeit, die die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Die Entscheidungsträger, die so etwas genehmigen, ja, die behördlichen Instanzen, die so etwas durchlaufen lassen, bis hin zu den Menschen, denen es eigentlich wurscht ist. Der gemeinnützige Wohnbau, ja, auch da das Gemeinwesen eigentlich als Ziel, hat eine Qualität zum Teil, quer durch Österreich muss man sagen, wo im Grunde nichts mehr von Gemeinnutzen erkennbar ist, außer dass man halt halbwegs kostengünstig wohnt. Das ist mittlerweile auch nicht mehr überall selbstverständlich. Da haben wir in Österreich noch einen Vorteil. Aber was die Qualität betrifft, ja, kann man nur sagen, ja, Begegnungszone, Parkplatz, im besten Sinn, wenn man es positiv sehen will. Die Freiraumplanung verdient ihre Bezeichnung ebenso wenig wie der Kinderspielplatz. Das ist im Grunde, ja, vom Gemeinnutzen ist nur mehr sehr wenig zu sehen. Ich sage es mal so. Und auch hier spielen die Menschen mit. Ja, man akzeptiert, dass einem so eine Fläche als Garten bereitgestellt wird und man zahlt auch dafür. Generell, und das ist ja nichts Neues, ist unsere Gesellschaft eher von mehr Individualität und dem Streben nach dem individuellen Glück getragen, geprägt, auch wenn wir heute gesehen und gehört haben, dass Aristoteles uns bereits vor, ich weiß nicht genau, 3000 Jahren eines Besseren belehrt hätte, nämlich das Glück ist nur in der Gemeinschaft zu finden. Das schlägt sich jetzt unbedingt nicht auch in der Wohnbauförderung zum Beispiel nieder. Es wird so etwas oder in der Raumplanung nach wie vor genehmigt, nach wie vor gefördert und es ist durchaus politisches Ziel, die Eigentumsbildung zu fördern und wie gesagt auf Gemeinschaft deutet hier nicht sehr viel hin. Sei es die Wohnbauförderung, sei es die Pendlerpauschale, Sie kennen alle die Treiber, die im Grunde ganz was anderes als Gemeinschaftlichkeit, Gemeinwesen produzieren. Natürlich gibt es immer auch die positiven Gegenbeispiele, aber es ist schon klar, dass Wohnbaupolitik, dass Immobilienwirtschaft und auch, dass die Menschen eigentlich ganz andere Vorstellungen vom Glück mittlerweile haben, die mit Gemeinschaft nur mehr in Ausnahmefällen etwas zu tun haben, auch wenn diese Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht sehr viel zukunftstauglicher wäre, in sozialer, in wirtschaftlicher, in ökologischer. Auch der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr hat eindeutig seit Jahrzehnten die Oberhand gegenüber dem gemeinschaftlichen, gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Wir haben uns auch daran gewöhnt und akzeptieren es. Und wenn Sie ja, sich allein diesen Straßenraum, der im Grunde österreichische Stadtnormalität ist, anschauen, sieht man, wie ja, weit entfernt vom gemeinschaftlichen oder von einem fairen Teilen der Stadt, das entfernt ist. Der öffentliche Verkehr spielt die zweite oder dritte Geige oder er spielt gar nicht mehr. Auch wir Raumplaner sind natürlich in der Verantwortung. Ja? Es werden nach wie vor grüne Wiesen erschlossen, in einer Art und Weise entwickelt, wie sie in keiner Weise zusammengehen mit Forderungen wie sorgfältiger Umgang mit Grund und Boden, wie zentrumsnahes Bauen und so weiter und so fort, das natürlich auch immer Potenzial für Gemeinschaftlichkeit hätte. Wenn ich verdichtet im Ortszentrum baue, habe ich ganz andere soziale Bindungen, habe ich eine ganz andere Gemeinschaft, als wenn ich hier das individuelle Glück ermögliche. Ein weiterer Aspekt von Raumplanung und Gemeinnutzen, Gemeinwesen, die Widmungsgewinne. Es ist nach wie vor so, dass das, was für die Umwidmung von Grün im Bauland an Rendit abfällt, beim Individuum, dem Eigentümer verbleiben und nicht der Gesellschaft im Grunde zurückerstattet werden. Wir machen Bebauungspläne, die das Individuum im Grunde aufs Podest heben. Was wir dann an Architektur ernten durch solche Bebauungspläne, das kennen wir auch. Und da möchte ich dem Herrn Abgeordneten widersprechen, der Drang der Österreicher nach dem Satteldach oder was auch immer, ist vielleicht dann noch gegeben, wenn es um das Nachbarhaus geht, aber nicht, wenn es um die Realisierung der eigenen Individualität geht. Ja? Da sind wir sehr modern mittlerweile, ob das jetzt sozusagen nach dem alten Loos'schen Prinzip, man baut nicht für sich selbst, sondern quasi ja, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft entspricht. Naja, also ich denke mir, wenn, und es gibt einige Projekte, die in München habe ich vor kurzem so eines kennengelernt, die in einem Gemeinschaftsprojekt, die Nachbarn planen quasi die Außenseite deiner Wohnung, weil die müssen sich anschauen, du siehst sie im Grunde gar nicht. Ja, du konfigurierst deine Innenbereiche, aber den Außenbereich machen die anderen. Und dann würden wahrscheinlich unsere Siedlungen nicht so, sondern doch eher, wie sie gemeint haben, vielleicht so ausschauen. Und das mag einem stilistisch etwas über ja, überaltert erscheinen oder zu romantisch, aber prinzipiell bilden sich in solchen Strukturen dann wieder Gemeinschaft ab, ja, etc. etc. Also mein Plädoyer, und damit möchte ich zum Ende kommen, meiner viel zu langen Rede, ist, dass Stadt, dass Ortsentwicklung, dass Regionalentwicklung, vor allem auch mit allen anderen Aspekten, die dranhängen, vom ökologischen über das soziale bis hin zum volkswirtschaftlichen, eindeutig wieder mehr Beteiligung, mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger brauchen. Die sind aufgerufen, sich zu engagieren, aber natürlich auch die Politik und alle anderen Entscheidungsträger, sie ins Boot hereinzuholen und sie wieder zu dem zu ermächtigen, was sie eigentlich sind, nämlich die wirklichen Kreateure unserer, ja, unserer Städte, unserer Dörfer. Dankeschön.